Sie hören Wortreich, den Predigt-Podcast. Worauf warten wir? Heinz Scheidinger möchte in seiner Predigt diese Frage beantworten. Schön, dass Sie reinhören.
Liebe Gemeinde, liebe Gäste, ich heiße euch herzlich willkommen an diesem Sabbat. Ich freue mich, dass wir einmal mehr Gelegenheit haben, am Sabbat miteinander zusammen sein. Ich habe manchmal so die Überlegung, wie viele Sabbate ich denn in meinem Leben schon gefeiert habe. Und wenn ich da meine Kindheit dazu zähle, dann rechne ich jetzt ungefähr 60 mal 52. Und da kommt schon was zusammen, wenn man sich das überlegt. Und auf der anderen Seite merkt man, na ja, ein Leben ist auch irgendwie abschätzbar, nicht? Also ganz so viele Sabbate werden mir in dieser Welt nicht mehr zustehen, das ist sicher. Aber es ist jeder Sabbat ein Fest. Und ich bin glücklich, siebenten Tags Adventist zu sein und dieses Geschenk des Sabbats in meinem Leben als Kind schon kennengelernt zu haben, weil meine Eltern auch Adventisten gewesen sind und immer noch sind. Ich bin darüber sehr froh und ich habe auch immer wiederum Freude, dieses Geschenk auch anderen Menschen, wie soll ich das sagen, schmackhaft zu machen. Der Sabbat ist eine große Sache für uns. Das ist nicht etwas, was wir geheim halten sollen oder geheim halten müssen, nur damit wir nicht unangenehm auffallen bei Leuten, die es nicht kennen, sondern der Sabbat ist etwas, das sollten die Leute haben. Und wir sollten verstehen, dass es etwas ist, das wir wirklich weitergeben können. Liebe Geschwister, manchmal verläuft die Geschichte der Welt in ruhigen Bahnen. Über ein, zwei, manchmal drei Generationen, können wir sogar sagen, für das 20. Jahrhundert, zweiter Teil, ändern sich die Umstände kaum. Die Menschen meinen, den Lauf der Welt zu begreifen, seit Generationen gelten dieselben Prinzipien, und den Lauf der Welt auch für die Zukunft einschätzen zu können. Und plötzlich ändert sich der Weltlauf so stürmisch und so schnell und strebt auf Ziele zu, die den Menschen in dieser Form, und damit meine ich jetzt uns, wir Generationen von euch Jungen bis zu uns Älteren, das ist so ein interessantes Ding mit der deutschen Sprache, dass die Steigerungsform das Gegenteil meint. Nicht? Wenn ich sage uns Alten, heißt das was anderes, als wenn ich sage uns Älteren. Nicht? Also wir kennen das alle nicht. Und deshalb, weil das unbekannt ist, was da passiert, macht es auch vielen Menschen Angst. Das Schlimme an dieser Angst ist, dass sie schwer greifbar ist, dafür aber umso fester im Inneren der Menschen Platz greift. Ich bin mittlerweile der Auffassung, dass wir in einer solchen Zeit leben. Gesellschaftliche Vorstellungen und Lebensentwürfe sind einem massiven Wandel unterworfen. Politische Begriffe werden mit neuen Inhalten gefüllt. Es gibt eine neue Ethik. Viele ethische Begründungen können wir hören in den letzten Wochen und Monaten. Die Menschen unternehmen große Anstrengungen, diese Entwicklungen zu verstehen und einzuordnen. Fällt ja niemandem leicht. Und es ist offensichtlich, dass auch viele bibelgläubige Zeitgenossen versuchen, mit ganzer Kraft die gegenwärtigen Entwicklungen in biblischem Endzeitbild wiederzuerkennen und sich so zu orientieren. Das ist die Situation. Es ist auch offensichtlich, dass wir in einer außergewöhnlichen Zeit leben, nicht vergleichbar mit den ersten 70 Jahren nach 1945. Nun, erschreckt nicht, weil ich Jahreszahlen nenne. Als Adventisten betreiben wir viel Prophetie und sind gewohnt, mit Jahreszahlen umzugehen. Also das ist jetzt nicht so ein Hammer, dass ich 1945 gesagt habe. Ja. Es ist so, dass wir offensichtlich in der Geburtszeit von etwas Neuem leben, bei dem viele zu wissen meinen, wohin es führe, meinen zu wissen, wohin es führe. Viele aber auch nur in Angst erstarren. Das ist die Situation. Das ist eine besondere Zeit und viele Menschen begreifen das, auch Leute, die gar nicht gläubig sind. So habe ich vor einigen Tagen ein Beispiel aus einem unserer Bundesländer in Österreich mitbekommen, wo tatsächlich ein Stempel auf der rechten Hand das Kauferlaubniszeichen ist. Das gibt es in einem österreichischen Bundesland. Und es gibt auch einen Zeitungsartikel einer Autorin, die sich wundert und sagt, also ich bin ja selber keine Christin, sagt sie, aber ich habe eine Freundin, die Christin ist und die hat mich aufmerksam gemacht auf Offenbarung 13. Und dann in ihrem Zeitungsartikel als bekenntlich Ungläubige zitiert sie tatsächlich Offenbarung 13, die Stelle mit dem Mahlzeichen des Tiers. Und dann sagt sie, nun, es ist zumindest befremdlich, sagt diese Autorin und sagt, zum Glück ist Bibelzitieren noch kein Kapitalverbrechen. Hat mich sehr interessant gedünkt, habe mir aber gedacht, ich hoffe, dass kein Adventist so etwas glaubt. Das hoffe ich nicht. Also das ist etwas komplexer, aber dieser Frau mache ich keinen Vorwurf. Ihr fällt einfach etwas auf. Nicht? Die Frage ist, und damit bin ich beim Thema unserer Predigt, was haben wir, die wir an die bevorstehende Wiederkunft Christi glauben, in unverbrüchlicher Hoffnung, wie ich hoffe, was haben wir den Menschen in einer solchen Zeit, in der wir leben, zu sagen? Und damit wir da jetzt ein bisschen uns etwas vorstellen, was wir denen sagen können, bitte ich euch, dass wir den Philipperbrief aufschlagen. Die Epistel des Apostels Paulus an die Philipper ist eine, wie würde ich sagen, seiner von der Stimmung her positivsten. Also ihr habt im Philipperbrief wenig theologische Auseinandersetzung im Sinne von, das ist jetzt richtig, das ist jetzt falsch oder irgendeinen großen theoretischen Kampf. Die Epistel an die Philipper ist eine pastorale Epistel. Der Apostel Paulus ist einer, der auch ein guter Seelsorger war. Und er hat die Gemeinde in Philippi, ihr wisst ja noch, wie sie gegründet war, nicht? Mit dieser Geschichte da mit dem Kerkermeister und dem Erdbeben, der Wahrsagerin und dann dieser frommen Frau, der er am Sabbat begegnet und dann gründet er eine Gemeinde. Und diese Gemeinde schreibt er neben anderen Dingen Folgendes. Ich bin in Philippa Kapitel 3, Vers 13 und lese jetzt bis Vers 21 durch. Also Philipper 3 ab Vers 13, hier sagt Apostel Paulus, meine Brüder, ich schätze mich selbst noch nicht, dass ich es ergriffen habe. Eines aber sage ich vergesse, was da hinten ist, strecke mich zu dem, was da vorne ist und jage nach dem vorgesteckten Ziel, nach dem Kleinod, welches vorhält die himmlische Berufung Gottes in Christo Jesu. Also, was meint er? Er macht klar, dass es Dinge gibt, die unwichtig sind und dass es Dinge gibt, die wichtig sind. Nicht? An dieser Stelle ist völlig klar, der Apostel Paulus sagt, kümmert euch nicht um die Kleinigkeiten, schon gar nicht um die Kleinigkeiten, die vergänglich sind. Nicht? Wenn er sagt, es gibt etwas, was wir vergessen sollen, und es gibt etwas, worauf wir uns konzentrieren sollen. Und das, worauf wir uns konzentrieren sollen, das liegt vor uns. Und all das, was wir erlebt haben, was hinter uns liegt, was uns vielleicht auch umgibt, ist im Vergleich dazu nicht wichtig. Also, er jagt dem richtig nach. Er gebraucht diesen Ausdruck jagen. Dem vorgesteckten Ziel jagt er nach, dem Kleinod der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Was ist das? Das können wir ganz leicht definieren. Es geht hier um die Erlösung. Er sagt, das Entscheidende ist doch, dass wir am Ende das ewige Leben empfangen. Das ist das Wichtige. Alles andere ist im Vergleich dazu nicht wichtig. An einer anderen Stelle sagt er sogar, ich achte es für Dreck. Also da gibt es eine ganz klare Orientierung, die der Apostel Paulus uns gibt. Ja? Und er sagt, wenn du das hast, diese himmlische Berufung Gottes in Christus Jesus, Alle, die zu den Vollkommenen gehören, die sollen so gesinnt sein. Die sollen so gesinnt sein in dem Sinn, dass sie eben so konzentriert sind, so fokussiert sind. Wie viele nun unser Vollkommen sind, die lasst uns so gesinnt sein, und solltet ihr sonst etwas halten, das lasst euch Gott offenbaren. Das ist auch interessant. Da gibt es vielleicht viele Dinge, die uns im Leben bewegen mögen, und da soll doch Gottes Offenbarung die Oberhand behalten. Wenn Gottes Offenbarung die Oberhand behalten soll, müssen wir gleichzeitig sagen, nun ja, Gott hat ja nicht für jedes Pipapo unseres Lebens eine Erfahrung gegeben. Oder hat er doch? Gab es nicht schon Dinge in eurem Leben, wo ihr gedacht habt, jetzt hätte ich gerne einen Bibeltext, der mir eindeutig sagt, was ich tun soll. Und ihr habt ihn nicht gefunden? Das gibt's doch. Das heißt, es ist wirklich müßig, wenn wir dann sagen, alle Kleinigkeiten des Lebens muss ich dann hier genauso beschrieben finden. Die Grundlinien sind da, die Richtungsweisung ist da, die Hauptdinge sind da und erklärt. Und wenn wir sonst Fragen haben, sagt er, dann lasst euch doch von Gott führen. Das kann sein. Vielleicht gibt es Offenbarung, die wir anführen können, dann nehmen wir sie. Und wenn es keine Offenbarung gibt, gibt es noch etwas. Es gibt so etwas wie einen gesunden Menschenverstand. Und dieser gesunde Menschenverstand könnte der Führung des Heiligen Geistes unterworfen sein. Versteht ihr, was ich meine? Wir könnten also in dem Sinn, dass wir Gottes Offenbarung annehmen und nach göttlicher Weisheit streben, von ihm geführt werden, in gewissen schwierigen Situationen das Richtige zu tun. Ganz einfache Frage, ich habe sie den Kindern vorhin auch gestellt. Glaubt ihr, dass Gott das kann, dass er uns so führen kann? Auch in Situationen, die uns zum ersten Mal im Leben begegnen. Er kann das, weil er tatsächlich alles kann. Also ich glaube an die Führung Gottes, auch in schwierigen Zeiten, selbst wenn ich nicht einen Bibeltext habe, der mir das alles genau zerkleinert. Und er sagt, wir sollten eben uns das von Gott offenbaren lassen, ich füge hinzu, in der Weisheit des Heiligen Geistes, Vers 16, doch so soll das geschehen, dass wir nach derselben Regel, darin wir gekommen sind, wandeln, gehen und gleichgesinnt sein. Also es ist für den Apostel Paulus ganz entscheidend, dass die Gemeinde in Fragen, die auch nicht so klar sind wie die Definition der Erlösung, Einigkeit beweist. So, das ist jetzt ein ganz schwieriger Punkt, dessen bin ich mir bewusst. Lasst mich das erklären. Was ist das für eine Einigkeit? Es ist nicht, Ausschluss ist manchmal ein gutes Verfahren, es bedeutet nicht, dass wir in allen Fragen dieselbe Meinung haben müssen. Bedeutet es nicht. Das Leben ist zu vielfältig, als dass wir in allen Fragen dieselbe Meinung haben könnten. Wir als Gemeinde hier in diesem Raum, auch etliche, die jetzt zuhören über das Internet und so. Es ist ganz klar, würden wir alle in allen Kleinigkeiten unsere Meinungen aufschreiben, wir würden sehen, da gibt es ungeheuer viel Diversität. Das ist aber egal. Das muss uns nicht schrecken. Das ist genauso, wie wir eben verschiedene Menschen sind. Wir haben nicht alle dieselben Temperamente. Wir haben nicht alle dieselben Vorlieben. Wir gestalten nicht alle unser Leben gleich. Die Einheit, um die es hier geht, ist offensichtlich nicht eine Einheit in den Äußerlichkeiten, eine Einheit in den Meinungen, sondern es ist eine Einheit in einer Grundhaltung. Du bist mein Bruder, du bist meine Schwester. Egal, was du für Meinungen hast, die ich teile oder nicht teile. Wir sind Brüder, wir sind Geschwister vor dem Herrn. Und das ist die Einheit, um die es geht. Und diese Einheit darf nicht gefährdet werden durch nichts. Dinge, die diese Einheit, die innerhalb der Gemeinde herrschen soll, bei aller Diversität gefährden, sind per se Dinge, die der Teufel inszeniert. Denn ihm gefällt es, wenn wir in der Gemeinde auseinanderfallen. Also sage ich jetzt aufgrund von Philipper 3, 15, 16, wir wollen uns an die Offenbarungen Gottes halten, wir wollen uns von seinem Geist in Weisheit leiten lassen, aber Wir achten darauf, dass da kein Blatt zwischen uns kann. Wir wollen gleichgesinnt sein. Ich fahre fort, 17. Folget mir, liebe Brüder, sehet auf die, die so wandeln, wie ihr uns habt, zum Vorbild. Also er geht sogar so weit, dieser Hinzug zur Einheit, das ist übrigens ein Topos beim Apostel Paulus. Das findet ihr in vielen Briefen. Diese grundsätzliche seelsorgerliche Tendenz, die Geschwister in der Gemeinde zur Einheit zu führen, den Streit auszumerzen und so weiter. Das ist ein großes Anliegen bei ihm. Und er sagt weiter, von vielen, von welchen ich euch oft gesagt habe, nun aber sage ich es euch mit Weinen, es tut ihm weh, das sind die Feinde des Kreuzes Christi. Warum? Welcher Ende ist die Verdammnis, welchen der Bauch ihr Gott ist und deren Ehre zu Schanden wird, die irdisch gesinnt sind? Es gibt also einen Unterschied. Es gibt solche, die himmlisch gesinnt sind, die sehen den Bruder, die sehen die Schwester bei aller Verschiedenheit. Und es gibt Leute, die irdisch gesinnt sind. Und wisst ihr, was es in der irdischen Gesinnung gibt? Braucht ihr nur lesen, Korintherbrief und so weiter. Es sind die Parteiungen. Es ist das Gegenteil von Einheit. Es ist, ich habe diese Meinung, die habe ich mir zurechtgelegt und jetzt müssen alle anderen auch diese Meinung haben. Ein solcher Zug ist antigöttlich. Ein solcher Zug ist antigöttlich. Der Sinn des Christentums ist, dass wir begreifen, dass wir alle auf dem Weg sind, jeder in seiner Art und Weise, und dass wir gemeinsam das Reich Gottes erreichen wollen. Und ich behaupte, dass nicht einmal am Ende wir in unseren Meinungen in Bezug auf Einzelheiten uns gleichen werden. Worin wir uns aber gleichen werden, ist in der gegenseitigen Liebe zueinander, in der gegenseitigen Annahme, dass wir ineinander den Bruder, die Schwester sehen. Darin werden wir uns gleichen. Und die Leute, die das können, weil der Heilige Geist sie dazu führt, die werden die Gemeinde in die Einheit führen, Und die anderen, die versuchen, der Gemeinde was aufzuzwingen, die werden die Gemeinde in die Spaltung führen. Das ist ganz einfach, das ist ein Naturgesetz. Darüber müssen wir nachdenken. Ja? Die letzten beiden Verse dieses Textes hier. Unser Wandel aber ist im Himmel, von dannen wir auch warten des Heilandes Jesu Christi, des Herrn, welcher unseren nichtigen Leib verklären wird, dass er ähnlich werde seinem verklärten Leib nach der Wirkung, mit der er kann auch alle Dinge sich untertänig machen. Das ist der Übersetzungsversuch Luthers. Ihr könnt auch andere Übersetzungsversuche hier zu Rate ziehen. Ich behaupte, dass die Sprengkraft, die im Griechischen steckt, in unserer deutschen Sprache nicht wirklich wiedergegeben werden kann, weil wir eine andere Syntax haben. Und ich versuche euch das nahezubringen jetzt. Verzeiht mir, wenn es mir nicht gelingt. Also, unser Bürgerrecht ist im Himmel. Wisst ihr, was das für ein Wort ist im Griechischen? Das heißt Politeuma. Habt ihr das? Politeuma. Da gibt es eine Wortsilbe, die könnt ihr alle erkennen. Ja? Unser Bürgerrecht, er hat sozusagen einen politischen Ausdruck, er verwendet einen ähnlichen Ausdruck aus dem ähnlichen Stamm in Kapitel 1, 27, darauf weise ich euch hin, Kapitel 1, 27, da heißt es, wandelt nun würdig dem Evangelium Christi. Und dieses Wandelt hat auch dieses Politeueste, das ist ein Befehl, nicht? Das heißt, bewährt euch als Bürger des Himmelreichs, als solche, die ein staatsbürgerliches Anrecht auf das Himmelreich haben. Ich meine, wir hier in Bogenhofen haben den Vorteil, dass wir so viele Nationalitäten hier haben, so viele Nationalitäten, dass uns, wie ich hoffe und glaube und anzunehmen wage, die Nationalität des Einzelnen schon ziemlich wurscht ist. Oder? Würdet ihr mir da zustimmen? Ob deutsch, österreichisch, rumänisch, kroatisch, französisch, amerikanisch, schweizerisch, das ist uns allen schon ziemlich egal. Das ist eine gute Übung, nicht? Denn wir alle wissen, es kann nicht darum gehen, woher wir kommen, sondern es muss darum gehen, wohin wir gehen. Und wir gehen alle in ein Reich. Wir sind Bürger eines anderen Reiches. Jesus hat gesagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und dessen Bürger sind wir. dass wir so eine Staatsbürgerschaft noch nebenbei haben, das hat uns halt ereilt mit unserer Geburt, ist aber auf lange Sicht nicht mehr wesentlich. Wichtig ist, dass wir Bürger des Himmels sind. Also, sagt er in Philipper 1 schon, beweist euch als Bürger des Himmels, würdig dem Evangelium Christi, auf das, wenn ich komme und sehe euch oder abwesend von euch bin, ihr in einem Geist steht, da habt ihr wieder dieses Einheitsprinzip. Seid als Staatsbürger des Himmels bereit zu einer Einigkeit aus einer Seele und kämpft für den Glauben des Evangeliums. Kämpft für den Glauben des Evangeliums. Das ist das Erste. Also, es geht hier ums politische Bürgerrecht. Und das liegt im Himmel, sagt der Text. Und von dort erwarten wir den Heiland. Der Heiland, den Luther so übersetzt, bedeutet nichts anderes als der Erlöser. Der, der uns rettet. Manche übersetzen auch Erretter. Das entspricht auch dem Begriff, der hier gebraucht wird. Und was macht jetzt dieser Erretter Jesus Christus? Er verwandelt. Er verwandelt. Das Ausdruck verwandelt im Griechischen dieses metaschematizomai, das ist ein interessanter Begriff. Der steht für Wandeln oder für Umändern, er steht auch für Verkleidung. Ja, das heißt, der liebe Gott macht da irgendwas Geheimnisvolles mit uns. Der Paulus spricht auch an anderen Stellen von der Verwandlung, nicht? Und da geht es darum, dass aus uns Sterblichen, wir sind alle sterblich, schaut euch in den Spiegel und schaut in einem Jahr wieder hin und in einem Jahr wieder, wir sind alle sterblich, wir wissen das. So ist das. Ja? Und da soll ein Wunder passieren, ein Wunder einer Verwandlung, dass er unseren nichtigen Leib, der verfällt, gleichgestaltig macht, Symorphon heißt es hier, von gleicher Gestalt macht, nämlich seinem Leib der Herrlichkeit. Und dieser Leib der Herrlichkeit, das wissen wir, was das ist. Dieser Leib der Herrlichkeit ist der Leib, der Jahrtausende als Mensch existieren kann, denn das macht Jesus seit seiner Himmelfahrt. Er existiert als Mensch Jahrtausende im Himmel vor seinem Vater. Er hat unsere Natur nicht abgelegt. Und da sagt der Apostel Paulus, so macht er auch uns. So, jetzt habe ich die Kinder das vorhin gefragt, jetzt frage ich euch, was ist das, wenn er das macht? Ein Wunder. Da macht Jesus ein Wunder. Das sind Dinge, die wir uns nicht vorstellen können. Wer hat schon weh hier und kann nicht mehr gescheit gehen, wenn er schnell aufstehen muss? Wer hat das Problem, dass er immer machen muss, weil da die Bronchien irgendein Problem ständig aufgeben und sonst noch Probleme? Wer hat das Problem, dass er Brille wechseln muss? Leute, das wird alles Geschichte sein. Wenn das Wunder passiert, von dem wir hier reden, wird das alles Geschichte sein. Hast schwache Ohren, hast einen Tinnitus, wird alles Geschichte sein. Freue ich mich auf die Zeit, wo ich hören kann und ich höre einen Insekt krabbeln und kein Tinnitus stört mich dabei. Wahnsinn. Das ist das Wunder, von dem wir reden. Abgesehen von dem Wunder, dass nicht nur uns das passieren wird, sondern dass all die Lieben, die wir zu Grabe getragen haben, plötzlich da sein werden. Wir werden alle da sein. Das ist die Botschaft, von der Paulus sagt, das ist die Hoffnung, die euch trägt und darüber müssen wir reden. Darüber müssen wir reden. Und dieses Wunder geschieht aufgrund einer Kraft, und da bin ich jetzt beim Schluss dieses Verses 21, das geschieht aufgrund einer Kraft, die allein Gott zur Verfügung steht. Welche Begriffe verwendet Paulus? Er sagt, Energeia, das heißt, das könnte ja auch dieses Wort, nicht? Energie, nicht? Das ist dort, wo es blitzt und donnert, das ist die Energie Gottes. Energeia, und dann kommt Dynastai, da geht es um die Dynamis, um die Kraft, die das umsetzen kann. Er kann es auch. Also, und dann kommt der Ausdruck Hypotasso. Ich mache alles andere platt vor mir. Er kann sich alle Dinge unterdenken machen. Und das heißt es wirklich, alle Dinge. Ta panta, Schluss aus. Er hat so viel Energie und so viel Können unter seiner Möglichkeit, dass er alles platt machen kann, was in irgendeiner Form im Wege steht, um uns dorthin zu bringen, wo er uns haben will. Als ewig lebende, körperlich existierende Freunde Jesu für immer. Und das kann er machen. So wie er einen Winter lang, und die Geschichte ist verbrieft, sie steht übrigens in einem der roten Bücher unserer Kindheit, Kinderherz und Kindersinn, dort habe ich die Geschichte rausgenommen. Meine Frau hat mich darauf hingewiesen und es ist wirklich eine tolle Geschichte. Gott hat in Deutschland in den 20er Jahren, in einem brutal harten Winter, die Quellen nicht zufrieren lassen, weil ein paar Kinder ihn darum gebeten haben. Das ist ja ein Hammer. So eine Kraft hat Gott. Und so kann er alles platt machen, was im Wege steht, um uns zu helfen. Und deshalb, Leute, wie habe ich eingeleitet heute? Ja, wir leben in einer schwierigen Zeit und so weiter. Könnt ihr euch noch erinnern, meine Einleitung? Sollte kein Magengeschwür verursachen, tatsächlich nicht. Denn Tatsache ist, das ist in der Endzeitrede des Herrn Jesus im Lukas Kapitel 21 klar gesagt, es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sternen. Und auf Erden wird den Leuten bange sein und sie werden zagen und das Meer und die Wasserwogen werden brausen. Da wisst ihr, was mir da einfällt? Das ist das eine Wort, das in den Nachrichten jetzt ständig kommt. Der Klimawandel. Also wir haben Klimawandelprobleme. Ja, die haben wir. Die haben wir. Es wird den Leuten bange sein. Sie werden zagen. Nicht manche sagen, the point of no return ist längst vorüber. Wahrscheinlich haben sie recht. Ja. Die Menschen werden verschmachten vor Furcht und vor Warten der Dinge, die kommen sollen auf Erden, denn auch der Himmelkräfte werden sich bewegen und alsdann werden sie sehen, des Menschensohn kommen in der Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Also, wohin lenkt Jesus unseren Blick? Er sagt, ja, ja, da werden Schwierigkeiten kommen. Natürlich werden da Schwierigkeiten kommen. Unschöne Schwierigkeiten. Aber worauf lenkt er unseren Blick? Er sagt, das wird vorübergehen, am Ende steht Jesus am Himmel und holt euch. Das ist, worauf es ankommt. Und deshalb, wenn das anfängt zu geschehen, so werdet hysterisch und beginnt herumzudiskutieren und so weiter. Sagt er das? Sagt er nicht. Er sagt, wenn das anfängt zu geschehen, so seht auf und erhebt eure Häupter darum, dass sich eure Erlösung naht. Punkt. Das heißt, was wir Adventgläubige, Bibelgläubige vermitteln müssen den Menschen ist, hey Leute, verliert nicht die Nerven. Wenn es wirklich schwierig wird, und zwar so schwierig, dass wir mehr und mehr sagen können, ja, das sind lauter Parameter, die wir wiederfinden in der Bibel als endzeitliche Parameter. Sie mehren sich, sie nähern sich immer mehr. Ja, wenn das tatsächlich passiert, Leute, kein Grund zur Panik, im Gegenteil, ganz im Gegenteil. Okay, jetzt angenommen, das passiert und ihr versteht das und ihr wisst, oh, kein Grund zur Panik. Was macht ihr dann? Was macht ihr mit diesem Wissen? Also das Beste ist, wenn ihr einen Schatz findet, nicht? Ihr holt ihn euch und vergrabt ihn ganz geheim, dass niemand ihn findet, dass er euch allein gehört. Ist das so? Also ist ganz klar, was unsere Pflicht ist, nicht? Wir müssen den Leuten eben auch diese Hoffnung geben. Wir müssen den Menschen, die tatsächlich verzweifelt sind und verschmachten vor Furcht aufgrund der Dinge, die da kommen sollen, denen müssen wir helfen, dass sie Vertrauen und Hoffnung gewinnen. Das ist unsere Aufgabe. Und glaubt mir, meine Lieben, an dem Punkt, wo diese Verse hier tatsächlich Anwendung finden, sind wir nicht. Das muss ich auch ganz klar sagen. Also aller Hysterie in diesem Bereich muss Einhalt geboten werden. Wir sind nicht an diesem Punkt. Ja, wir sehen manche Dinge, die erinnern uns atmosphärisch. Ja, nicht, es ist nicht mehr so wie noch vor einigen Jahren, nicht, wo man sagte, Offenbarung 13 wird kommen und die Antwort liberaler Adventisten war, unmöglich, wir leben in einer freien Demokratie, unmöglich, das kann nicht kommen. Das ist eine Verschwörungstheorie des 19. Jahrhunderts. Ein weit großer Kampf, Verschwörungstheorie des 19. Jahrhunderts. Das läuft nicht, Leute. Die letzten Monate und Jahre haben gezeigt, da sind Dinge möglich, die die Parameter, die Offenbarung 13 aufstellt, tatsächlich vorstellbar werden lassen. Folgt ihr mir? Aber, bitte folgt mir hier auch, es ist noch nicht so weit. Sagt aller Hysterie in dem Bereich wirklich den Kampf an, denn es tut nicht gut. Ihr kennt den kleinen Jungen, der immer schreit, der Wolf kommt, ihr kennt die Geschichte. Und wenn der Wolf wirklich gekommen ist, hat ihm keiner mehr zugehört. Also Vorsicht, wir schreien nicht, der Wolf kommt. Wir sind ruhig, wir sind gefasst. Große Angst also, große Ungewissheit, aber Trost. Durch die Energie, durch die Dynamik unseres Gottes, ich verwende die Ausdrücke aus dem Philipperbrief, der alles so wenden wird, dass wir uns darüber freuen werden. Und die Freude ist angesagt und nicht die Angst. Was kann es also bedeuten, wenn ich sage, dass ich die Adventbotschaft aus dem Philipperbrief nehme? Ja, liebe Leute, du kannst die Adventbotschaft aus allen Seiten der Bibel nehmen. Ich habe halt jetzt den Philipperbrief genommen. Das hat mir gut gepasst, weil ich die Worte so toll finde, die er da sagt. Wir aber warten unseres Heilandes, Jesus Christus. Das gefällt mir einfach. Habe ich immer im Gedächtnis. Es gibt eine tolle Musik dazu von Heinrich Schütz, musikalische Exequien. Hört euch das mal an. Dort kommt das vor. Was kann das nun bedeuten? Die ganze Bibel, Freunde, ist Adventbotschaft. Alles, was da drin steht, dient der Vorbereitung des Volkes Gottes auf die Wiederkunft Christi. Ich werde nochmal politisch, man kann es ja nicht sein. Wenn ein ehemaliger US-Präsident mit dem Schlachtruf seine Wahlen gewann, den ihm Millionen Menschen auf der ganzen Welt nachgerufen haben, yes we can. Ich finde, ein cooler Spruch, oder? Also mir gefällt er heute noch. Yes we can, hat es geheißen. Musste er doch zur Kenntnis nehmen, dass er nicht alles konnte, was er wollte. Hat mir sehr leid getan in seiner Amtszeit. Yes, we can, sagte er, und dann stieß er auf ein Hindernis nach dem anderen. Und seine größte Errungenschaft, die er für das amerikanische Volk glaubte, errungen zu haben, wurde ihm von seinem Nachfolger gleich wiederum zunichte gemacht. Das ist eine Tragödie. Yes, we can. Bei Jesus ist das definitiv anders. Er hat die Energia, er hat die Dynamis und er kann sich tatsächlich alles aus dem Weg schaffen, was auf seinem Weg ihn behindert. Bei ihm, müssen wir sagen, ist wirklich alles möglich. Unser Schlachtruf sollte also sein, yes, he can. Yes, he can. Und wenn euch das nicht die Angst nimmt, dann weiß ich nicht mehr, was ich euch sagen soll. Wenn das Bewusstsein, dass er alles kann, euch nicht die Angst nimmt, dann habe ich kein Rezept für euch. Deshalb bitte ich euch, glaubt doch, was ihr vorgibt zu glauben. Glaubt doch, dass ihr in Jesus erlöst seid und dass er tatsächlich alles kann und dass er uns durchbringt durch diese Zeit, denn etliche von uns werden leben. Etliche von uns werden es durchgemacht haben. Und was werden sie sagen? Wie sagt das Ellen White am Ende in ihrer ersten Vision? Da sagt sie, da lässt sie die Leute sagen in der Vision, die dann rund um den Tisch sitzen, wo sie mit Jesus zusammen sind. Da sagt sie, das ist ein gigantisches Wort, der Himmel war leicht genug zu erlangen. Nachlesen, meine erste Vision in frühen Schriften. Der Himmel war leicht genug zu erlangen. Also drum, weg mit der Angst. Angst essen Seele auf. Kennt ihr das Sprichwort? Angst essen Seele auf. Yes, he can. Gut, und dann zur Klärung. Ihr Lieben, gebt mir noch ein bisschen. Aber wir sind auf der Zielgeraden. Worauf wir warten, sage ich jetzt. Worauf wir warten. Das ist ein Bezugswort an den Punkt und es geht darum, was ist denn wirklich das, was wir erwarten? Und es ist schnell zusammengefasst. Wenn es um die Wiederkunft geht, gibt es tatsächlich einige Kapitel in der Bibel, die deutlich machen, was die Wiederkunft als Vorgeschichte haben wird. Und das steht geschrieben in den Kapiteln Offenbarung 12, Offenbarung 13, Offenbarung 14. Natürlich werde ich jetzt nicht eine Exegese dieser drei Kapitel machen, das muss anderen Predigten vorbehalten sein. Aber ich will euch den Überblick nochmal geben. Offenbarung 12 schildert die Geschichte der Gemeinde Jesu. Wie sie durch die Jahrhunderte existiert hat und wie sie am Ende eine interessante Situation vorfindet. Das ist eine Gemeinde, die Gott Jahrhunderte bewahrt hat. Er hat verhindert, dass die Schlange, der Satan, sie vernichtet, durch die Fluten der Verfolgung, sodass die Erde ihren Mund aufgetan hat und die Fluten der Verfolgung verschlungen hat, damit am Ende die Gemeinde dasteht, die sich auszeichnet durch zwei Erkennungsmerkmale. Sie halten die Gebote Gottes und sie haben das Zeugnis Jesu. Und ihr wisst, was das bedeutet. Und für die Zeit nach 1798, ich setze das jetzt alles voraus, ihr müsst das gelesen und studiert haben, sagt Offenbarung 12, für die Zeit 1798 danach, der Teufel rüstet sich, Krieg zu führen gegen diese Gemeinde. Krieg zu führen, das Wort Polemos, Krieg kommt dort vor. Nicht? Krieg zu führen gegen diese Gemeinde. Also, wenn Endzeit jetzt ist und wir sagen, wir leben in Endzeit, dann ist doch klar, dass das für uns kein friedlicher Spaziergang sein kann. Habt ihr das? Okay, also woher die Geschocktheit? Woher die Erstarrung? Wir wissen es doch. Es wird kein Spaziergang. So, das bedeutet also, Offenbarung 13 schildert dann, was dieser Kampf ist. Offenbarung 13, erster Teil, die Erkennung des ersten großen Gegenspielers der Gemeinde Gottes. Und ich erkläre es nicht im Einzelnen, ich setze es voraus. Alle, die das jetzt nicht verstehen, sind aufgefordert, es zu studieren. Bitte nehmt meine Predigt nicht einfach hin. Kritisiert sie, studiert sie. Erstes Tier, Offenbarung 13, läuft darauf hinaus, dass das Papsttum des Mittelalters in seiner verfolgenden Gewalt am Ende der Tage wieder da sein wird, nachdem es eine tödliche Wunde erhalten hat. Die tödliche Wunde ist 1798, die Gefangennahme des Papstes Pius VI. Nachdem das passiert ist, kommt die Endzeit und dann erstarkt es von Neuem, denn die tödliche Wunde wird heil und die verfolgende Gewalt wird wieder da sein. Das ist etwas, was sich die Menschen nicht vorstellen wollen, weil sie sagen, jetzt haben wir so viel Demokratie, haben wir 200 Jahre für die Freiheit Revolutionen gehabt und das soll alles für nichts gewesen sein und am Ende sind wir wieder im Mittelalter, denn das ist, was der Text sagt. Am Ende sind wir wieder im Mittelalter. Unvorstellbar für viele, für etliche, heute 2022, nicht mehr ganz unvorstellbar. So einfach ist das. Und jetzt, was passiert dann? Zweiter Teil Offenbarung 13. Da passiert es, dass in der Zeit, wo die erste Macht ihre tödliche Wunde hat, eine andere Weltmacht, Superweltmacht Nummer 1 aufsteigt und groß wird. Das heißt, wir haben jetzt zwei Mächte. Wir haben die eine Macht, die tödliche Wunde gekriegt hat, die wieder heil wird. Und wir haben eine andere Macht, die in der Zeit des Machtvakuums zur Weltmacht Nummer 1 heranreift. Und dann sagt uns Offenbarung, zweiter Teil, die zwei machen cause commune, gemeinsame Sache. Gemeinsame Sache. Und diese gemeinsame Sache besteht in der Errichtung einer dritten Macht und die nennt die Offenbarung das Bild des Tiers. Das heißt also, das, was wir im Mittelalter hatten, wird im Bild neu durchgezogen. Verfolgung aus geistlichen Motiven heraus. Die Religionsfreiheit, die wir heute genießen, wird uns nicht bleiben. Das ist einfach so. Unvorstellbar, wir leben in einer Demokratie. Leute, come to your senses, es ist vorstellbar mittlerweile. Schaut euch, wie religiöse Freiheit mittlerweile definiert wird in der EU, auch anderswo, und ihr werdet merken, die ursprüngliche Human Rights Richtung, die wir hatten, die Menschenrechte, les droits de l'homme, das ist nicht mehr so da. Alles wird eingeschränkt. Und zwar nach dem Prinzip, das Interesse der Allgemeinheit schließt das Interesse des Einzelnen aus. Das heißt, die individuelle religiöse Freiheit, die stirbt gerade, ohne dass die Menschen es mitkriegen. Das ist auch wahr, ist leider so. Und das bedeutet, dass wir also einer massiven, endzeitlichen Zwangssituation ausgesetzt werden. Und diese Zwangssituation hat damit zu tun, dass die Botschaft der Bibel behindert wird. Sie wird massiv behindert dadurch, dass es ein Gesetz geben wird, das das göttliche Gesetz aushebelt. Und die Frage, wo es ums Aushebeln des göttlichen Gesetzes geht, ist auch ganz eindeutig zu beantworten. Es wird die Frage sein, ob tatsächlich der Sabbat weiterhin gültig sein darf oder ob wir alle gezwungen werden sollen, den Sonntag als Richtmaß anzuerkennen. Das ist, ich sage es nochmal, noch nicht der Fall. Es ist noch nicht der Fall. Darum sind alle Versuche, irgendetwas Gegenwärtiges zum Mahlzeichen des Tieres zu erklären, falsch. Ich möchte auch hier nicht missverstanden werden. Jeder, der jetzt behauptet, das oder das oder das ist das Mahlzeichen des Tieres, nein, ist es nicht. Das Mahlzeichen des Tieres ist dieses Zeichen, dass wir einhellig zusammenarbeiten und das darstellen dadurch, dass wir zum Sonntag Ja sagen. Das ist der Punkt, um den es geht. Und solange das nicht ist, haben wir nicht das Mahlzeichen des Tieres. Aber was wir haben, und das gebe ich zu, wir üben uns darauf ein. Denn wir lernen jetzt, auf demokratische Rechte, Bürgerrechte, Freiheitsrechte, freie Meinungsäußerungsrechte zu verzichten. Man sagt, im Dienste der Allgemeinheit. Aber das Ende wird sein, dass sich die Leute an sowas gewöhnt haben. Lasst uns, was weiß ich, 5, 6, 8, 10 solche Krisen erleben, immer mit dem gleichen Prinzip, mit der gleichen Argumentation. Das Recht des Einzelnen auf Meinungsfreiheit, sogar religiöse Freiheit, tritt zurück vor dem Interesse der Allgemeinheit. Die Leute werden das gewohnt sein. Und wenn dann die Prüfung kommt, von der ich gerade rede, Sabbat oder Sonntag, dann ist es ganz leicht, eine ganze Welt so zu manipulieren, dass das funktioniert. Und nur wenige werden sich die Frage stellen, ja, seid ihr noch bei Sinnen? Darum sage ich, was wir erleben ist, einüben. Aber es ist noch nicht da. Es ist noch nicht da. Das ist da geschrieben in der Offenbarung. Und dann habt ihr das 14. Kapitel und was müssen wir da machen? Kapitel 14 ist ganz klar, bevor dann Jesus wiederkommt, die Dreiengelsbotschaft muss verkündigt werden. Was ist das? Ja, Leute, es ist das, was in der ganzen Bibel steht. Die ganze Bibel ist Dreiengelsbotschaft. Die ganze Bibel sagt dir, bekehre dich zu Gott, denn es ist wichtig, dass du ihm angehörst, wenn Jesus wiederkommt. Du kannst nicht darauf warten, dass du dann am Ende irgendwo in einer liberalen oder in einer neutralen Ecke sitzen kannst und einfach sagst, mich geht das nichts an, mich geht das nichts an. Mich geht das nicht. Es geht uns was an. Niemand kann sich rausstellen. Du wirst irgendwann mal sagen müssen, ich stehe auf dieser Seite oder ich stehe auf dieser Seite. So ist das. Gut, ich habe einen Text mitgebracht aus dem Buch Der große Kampf. Den lese ich euch jetzt nicht vor, weil ich die Zeit nicht mehr habe. Er steht in der alten Ausgabe auf Seite 611, in der neuen Ausgabe auf Seite 409. Es ist am Ende des Kapitels 38. Und was sie hier sagt ist, dass Satan am Ende durch die Gesetze, die erlassen werden, die Verkündigung des Volkes Gottes massiv behindern wird. Dass aber Gott in den Regierungen auch seine Leute drin sitzen hat, die immer, solange sie können, dafür sorgen werden, dass diese Gesetze nicht so zum Tragen kommen, dass tatsächlich die Gemeinde in der Verkündigung behindert wird. Bis es dann vorbei ist, bis es nicht mehr geht. Und dann ist aber auch vorbei und dann ist Ende der Gnadenzeit. Das heißt, wir haben die Zusicherung, dass bis zum Ende der Gnadenzeit wir verkündigen werden, auf die eine oder andere Art. Es wird immer möglich sein und es wird unsere Pflicht sein. Sie sagt, bei Verlust unserer eigenen Seligkeit werden wir nicht verkünden. Also wenn du nicht Zeugnis gibst für die Wahrheit, dann gerät deine eigene Seele in Gefahr. Warum? Weil wenn du ständig davonläufst, anstatt dich zu bekennen auf der Seite Gottes, wirst du irgendwann die Kraft nicht mehr dazu haben. Das heißt, wir müssen Farbe bekennen, das stimmt. Aber wir müssen diese Farbe klug bekennen. Klug bekennen. Was heißt das? Leute, redet dort, wo die Leute euch zuhören. Redet nicht dort, wo die Leute euch dann verraten und ausnutzen und diffamieren und denunzieren. Macht es wie die Waldenser. Die Waldenser schauten sich die Leute genau an. Und dann haben sie gesagt, das ist einer, da spüre ich, der ist offen für das Wort Gottes. Zu dem sind sie gegangen. Wenn die Waldenser einfach eine Marktschreierei veranstaltet hätten, ja, was wäre aus ihnen geworden? Also die Klugheit dürfen wir nicht außer Acht lassen. Nicht? Jesus spricht auch davon, dass wir klug sein sollen wie die Schlangen. Unsere Häupter erheben und unsere Pflicht tun. Die Pflicht ist die Verkündigung. Also, wir erwarten gewisse Dinge, wir sollten nicht hysterisch werden, wir sollten den Geist der Zeit klar erkennen, aber gleichzeitig nicht fanatisch, hirnlos vorgehen und reden. Ist das machbar? Gut, Schluss. Jesus sagt in Matthäus 24, 11 bis 14, dass zwar die Liebe erkalten wird, weil die Gesetzlosigkeit überhand nehmen wird, aber er sagt auch, dass das Evangelium vom Reich verkündigt werden wird allen Völkern zu einem Zeugnis. Und dann wird das Ende kommen. Das heißt, diese Verkündigung wird weitergehen. Ellen White sagt zwar, es wird Schwierigkeiten geben, sie spricht von einer Zeit, wo die Erwachsenen nicht mehr ordentlich verkündigen können, wo dann die Jugendlichen, die Kinder das Werk vollenden. Stellt euch mal vor, solche Visionen hat sie. Gut. Und jetzt kommt meine letzte Frage. Liebe Freunde, wenn wir das alles wissen, worauf warten wir noch? Also ich betone nicht, worauf warten wir noch, als ob ich jetzt noch was aufzählen würde. Nein, ich frage, worauf warten wir denn noch? Was brauchen wir denn noch? Lasst uns doch das Werk tun, zu dem Gott uns am Ende der Zeit berufen hat. Wenn wir tatsächlich der Meinung sind, dass wir in der Endzeit leben, was ich jetzt glaube in dieser Versammlung, warum zeigt sich dann das so wenig in unserem Zeugnis gegenüber unseren Mitmenschen? Na, da müssen wir uns jetzt wirklich an der Brust fassen. Ja? Was klar ist, ist, die ganze Welt zurzeit übt, bitte betont dieses Wort, das Endzeit-Szenario. Seuchen, Klima, Hunger in der Welt, ungerechte Güterverteilung zwischen Arm und Reich, großer Vertrauensverlust der offiziellen Politik bei den Menschen in der Gesellschaft, eine Spaltung der Gesellschaft, bei der die Armen ganz schlimm benachteiligt werden. All diese Probleme existieren ja nicht erst seit 2 Jahren. Die hat es ja vorher auch schon gegeben. Nur jetzt erleben wir eine Verdichtung, nicht? All diese Probleme sind auf Dauer, und das ist jetzt eine Erkenntnis, die mir selber wehtut, aber es ist wahr, demokratisch nicht zu lösen. Es ist demokratisch nicht zu lösen. Weil da müsstest du demokratisch eine Mehrheit von luzide denkenden Leuten haben, die tatsächlich das Wohl aller im Blick haben, und eine solche Mehrheit gibt es nicht. Das heißt, möchte man diese Probleme lösen, muss sich, und das ist die Entschuldigung, dass es geschehen wird, diktatorische Struktur durchsetzen. Scheindemokratische Struktur, oligarchische Struktur, also die Herrschaft von wenigen, Reichen und so weiter. Das muss so kommen, sonst kann man die Probleme nicht lösen. Das mag sogar für viele in bester Absicht geschehen, dient aber dennoch den Plänen Satans. Ich gebe euch nur ein Beispiel, nicht? Ist eine Gewerkschaft nicht etwas Gutes? Natürlich, eine Gewerkschaft setzt sich für die Rechte der Arbeiter ein, gegen die Ausbeutung, für ordentliche Löhne. Gewerkschaften tun etwas Gutes in der Gesellschaft. Und Ellen White sagt, Gewerkschaften werden Haupttreiber sein beim Sonntagsgesetz. Sie werden der Meinung sein, der Welt etwas Gutes zu tun mit dieser Diktatorisierung von der Gesellschaft. Weil wir anders nicht zu retten sind, nicht? Und eigentlich bereitet es die Bühne für Satans letzten Schlag. Wir haben dagegen zu halten die Verkündigung der 3 Engel mit dem Ausdruck unseres größten Vertrauens in die Allmacht Jesu Christi, der aufgrund seiner Energeia und seiner Dynamis alles tun kann, was er will. Nochmal deutlich zum Mitschreiben. Die C-Krankheit ist nicht das Malzeichen des Tiers. Nein. Wir erleben nur gerade vielleicht eine Trockenübung. Ich denke, diese Trockenübung, meine Vermutung, nicht Wort Gottes, wird vielleicht noch mehrmals in anderen Zusammenhängen auch stattfinden, bis dann endlich die eigentliche Prüfung kommt. So können wir auch jetzt schon ein bisschen üben. Und ich finde, das ist auch Gnade. Und darüber müssen wir nicht in Hysterie verfallen und so weiter. Wirklich schlecht wäre, und das ist ein Schluss, der liegt mir sehr am Herzen, und ich möchte hier nicht missverstanden werden. Bitte versucht, das, was ich jetzt sage, so positiv zu deuten, wie es euch nur gelingt. Wirklich schlecht wäre, wenn wir uns als Gemeinde mit diesen Dingen, die politisch geschehen, in Gruppen zerbrechen ließen, die nicht mehr miteinander reden können. Habt ihr das? Das wäre schlecht. Das sollte nicht passieren. In politischen Dingen sollte von der Gemeinde keine Empfehlung kommen. Das ist meine Überzeugung. Wenn die Gemeinde dennoch Empfehlungen ausgibt in tagespolitischen Themenbereichen, wird sie immer einen Teil der Gemeinde ins Abseits drängen. Das ist ein logisches Naturgesetz. Und das Resultat ist dann die Spaltung. Wenn die Gemeinde aber schon gespalten wird, dann soll es doch wenigstens einen ordentlichen Grund für die Spaltung geben, findet ihr nicht? Machen wir es dem Feind doch nicht so leicht. Zusammenhalten ist jetzt angesagt. Zusammenhalten, egal ob wir in den Meinungen übereinstimmen oder nicht. Zusammenhalten ist angesagt. Das bedeutet nicht, wie ich schon gesagt habe, dass in alltäglichen Dingen alle dieselbe Meinung haben müssen. Zusammenhalten kann ich auch mit einem Bruder, der eine mir gegensätzliche Meinung vertritt, weil wir durch die Liebe Christi geeint sind. Gefährlich aber sind jene, die allen dieselbe Meinung aufzwingen wollen. Ein solcher Zug ist unbedingt satanisch. Dazu stehe ich, zu dieser Aussage. Egal unter welch besten Vorwänden das auch geschehen mag. Wir müssen einig sein aus Liebe, nicht weil wir überall dieselbe Meinung haben. Wir müssen einig sein, denn wir haben eine Botschaft zu verkündigen. Und diese Botschaft nehmen uns die Leute nur ab, wenn sie unter uns was sehen? Johannes Kapitel 13, 34, 35, dass wir einander so lieben, wie Christus seine Jünger gelebt hat. Dann werden sie erkennen, dass wir Gottes Jünger sind. Also wenn wir zulassen, dass wir in der Gemeinde politische Diskussion hereinlassen, die dann uns zerteilt, Leute, dann haben wir dem Teufel einen Dienst getan und dem lieben Gott einen Bärendienst erwiesen. So schaut's aus. Worauf warten wir also noch? Das, was wir tun müssen, ist klar, wir müssen verkündigen. Das, was wir tun müssen, ist klar, wir müssen einig sein. Ihr versteht jetzt, wie ich das meine. Zusammenhalten. Wir müssen aus der Liebe Christi geboren sein. Darum lasst uns ans Werk gehen. Wir haben ein Werk zu tun. Gott sei mit euch allen, egal ob. Na, den Rest könnt ihr euch denken. Wir sind alle Brüder und Schwestern. Das vergesst nie. So segne uns der Herr und so führe er uns, auch in den nächsten Monaten und Jahren. Lasst uns als Gemeinde Bogenhofen ein Licht auf diesem Weg sein. Yes, he can, und uns bringt nichts auseinander. Amen.
Wir hoffen, dass diese Botschaft Sie im Herzen angesprochen und zum Nachdenken angeregt hat. Wir freuen uns auf ein Wiederhören bei Wortreich, dem Predigt-Podcast.